SWR 2 Zeitgenossen.
Klaus Teweleit, Sie sind 1942 in Ostpreußen geboren, dann die Flucht, später zum Studium in den Süden nach Freiburg. Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaft. Aus dem ersten Berufswunsch Lehrer ist dann aber nichts geworden. Auch die Karriere an der Uni ist zunächst gescheitert. Stattdessen sind Sie bekannt, berühmt geworden als Verfasser dicker Bücher, die dazu noch rätselhafte Titel tragen. Männerfantasien, Buch der Könige, Pocahontas-Komplex. Von außen ist das manchmal schwer zu greifen, aber wie würden Sie denn das selbst nennen, was Sie seit 50 Jahren machen? Wissenschaft, Zeitkritik, Kunst?
Ja, auf jeden Fall mehreres. Also ein äußeres Zeichen dafür war zum Beispiel, dass als Pocahontas-Bände 1 und 4 1998 erschienen, da gab es noch diese Bestenliste des SWR, die Jürgen Lodemann und andere betreuten. Da standen die Pocahontas-Bücher sowohl auf der Sachbuchliste wie auf der Belletristikliste oben. Es wurde also genauso gesehen, dass das in mindestens diese beiden Bereiche hineingehört. Also ein Begriff, den ich dafür entwickelt habe, ist Diskursmischung oder Mischung von Sprech- und Schreibweisen. Aber gröber gesagt würde ich schon sagen, das ist eine Kunstform von Anfang an. Selbst die Dissertation habe ich so begriffen.
Männerfantasien.
Woraus Männerfantasien wurde, zumindest von dem Zeitpunkt an, wo aus dem Dissertationstext ein Buch wurde. Da habe ich nämlich diesen Text mit einer Bilderschiene durchzogen, die ich zum großen Teil auch erst nach der Dissertation hergestellt habe, also monatelang daran gearbeitet, diese Bilder zu finden und die dann so in den Text, und jetzt kommt eben noch das Wort, montieren. Es haben ja viele gesehen, dass das Buch in seiner Machart einen filmischen Hintergrund hat. So wie Bilder eben nicht einfach als Illustration, wie das in wissenschaftlichen Texten üblich ist, dann steht Abbildung 1 und dann steht da eine Erklärung irgendwo weiter hinten zu und meistens waren die Bilder in einem Block im Buch. Genau das wollte ich nicht, sondern die Bilder und oft auch eben antithetisch zu dem, was im Text steht. Und nicht immer nur aus dem Stoff. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Comics, American Underground Comics, da reingebaut.
Dieses Prinzip der Collage, das ist ja bis heute bei Ihnen geblieben. Sie selbst haben sich mal einen Geschichtendetektiv genannt. Nach welchen Geschichten suchen Sie denn?
Ich habe nicht eher gesagt Geschichten, ich würde eher sagen Geschichtsdetektiv. Und das bezieht sich also ganz anders als Historiker denken. Ich habe auch festgestellt, ich bin ja ursprünglich Germanist. Und im Umgehen besonders mit Gedichten, von denen eine bestimmte in der Universität vorherrschende sogenannte Interpretationsrichtung. Man sagt, die Design für sich autonom zu betrachten, das Kunstwerk und alle Bezüge, sowohl die biografischen der Autoren, was man noch am ehesten einsehen kann, aber auch die historischen des Zeitmoments, spielten dafür keine Rolle. Ich war nun sehr früh ein Lyrik-Fan und speziell der Gedichte von Gottfried Benn. Und habe natürlich gesehen, dass das in 10er Jahren, 20er Jahren, 30er, 40er, 50er sehr verschiedene Texte waren. Und später in der Untersuchung, wie konnte dieser Mensch dazu kommen, einige Jahre Anhänger der Nazis zu sein. Übrigens, wie ich später feststellte, ein Zeitraum, in dem er keine Gedichte geschrieben hat, sondern Essays, Züchtungszeug und sowas. Dass auch Gedichte eine Geschichte haben. Und dann eben die Frage hinter Männerfantasien, die Geschichte der Eltern, damit die Geschichte der eigenen. Denn das bekam ich als Jugendlicher nicht mit 8 oder 9 oder 10 Jahren, aber ab etwa 12, 13, 14 in der Schule schon mit, was da passiert war im sogenannten Dritten Reich. Und dass meine Eltern Hitler-Anhänger gewesen waren, das haben sie nie verschwiegen. Wenn ich sie darauf ansprach, später, was die Ermordung der Juden, da haben sie erstmal gesagt, nicht viel von gewusst, das konnten sie nicht ganz aufrechterhalten. Dann kam die Rede raus, ja, es waren sicher ein paar zu viele. Sie hätten weggehen sollen. Aber gegen die Ermordung selber hatten sie eigentlich nichts einzuwenden. Dann nach einer Weile fängt man an, sich Fragen zu stellen. Wie kommen Menschen dazu, auch 20 Jahre danach so zu sprechen? Mitleidlos, ohne jedes Gefühl für die millionenhaft Ermordeten in über ganz Europa.
Und gleichzeitig Kinder aufzuziehen.
Denn dass der Lebensinhalt, außer mein Vater war Eisenbahner, sein Beamtentum war, das war klar, war die Familie. Die 6 Kinder mussten durchgebracht werden. Da haben sie alles reingesteckt, was sie hatten. Das war auch, wie soll man das nennen, absolut gut gemeint. Von der Mutter zum großen Teil auch gut gemacht. Der Vater wusste nicht, wie man das gut macht. Nämlich mit Gewalt. Er hat, wo es es für nötig hielt, geprügelt. Oder auch cholerisch, gar nicht nur immer rational oder so. Aber gekümmert um die Kinder. Aber mitleidlos gegenüber den Ermordeten. Aber Tränen, wenn von Partisanen die deutsche Lanzer erschießen, die Rede war. Und Hass auf die Russen, also Ostpreußen, war ja sozusagen im ostpreußischen Blut mit eingeboren von Anfang an in diesem Grenzland. Da fängt man an, nach der Geschichte zu fragen. Wie kamt ihr dazu, dass sie in den 30er Jahren ihre Zeit hatten, in ihrer jungen Ehe, wo sie glücklich waren in diesem aufstrebenden Staat und Versailles wird überwunden und so, das konnte ich noch nachvollziehen. Aber wie kommt es zur Zustimmung, zur Verfolgung und Zustimmung zum Krieg? Nicht? In die schlimmsten Auseinandersetzungen mit meinem Vater gab es über den Punkt, als ich so weit war, das zu erkennen, mit 14 etwa, ihr wolltet doch den Russen das ganze Land wegnehmen. Ihr wolltet den Polen das Land wegnehmen. Ihr wolltet die zum Teil umsiedeln. Und jetzt beschwert ihr euch über Heimatvertriebenheit. Wir waren ja Flüchtlinge, ne, in Schleswig-Holstein. Der ist durch die Decke gegangen. Ich musste das Weite suchen. Und das war tabu. Ne? Aber dieses Gefühl, man wächst auf unter Leuten, die man nicht versteht, deren Geschichte man versucht rauszukriegen, denn dass etwas davon, das habe ich ziemlich früh begriffen, auch in den Kindern steckt. Man war nicht einfach, wie dann andere sagten, Gnade der späten Geburt oder so. Das habe ich nie so empfunden, sondern ein Teil der Gewalt, und das kriegte ich schon mit, das ist der Hintergrund auch des autoritär-faschistischen Fühlens des Alten, davon ist man nicht frei. Wenn man das abkriegt, wenn man hat auch gewünscht, ich sollte Offizier werden, also so mit solchen Projektionen vom Alten her bin ich aufgewachsen, um mich dann davon zu lösen.
Herr Teweleit, der junge Klaus Teweleit, der dieses autoritäre Elternhaus verlassen hat, an die Universität gegangen ist, zuerst in Kiel, dann in Freiburg, wie muss ich mir denn vorstellen, wie war der drauf?
Wie war der drauf? In Flensburg, die letzten Jahre Schule, über 16, wo man in Kneipen durfte, ne, und auch ein Bier trinken durfte, offiziell, habe ich abends möglichst nicht mehr in der Wohnung verbracht, sondern mit Freunden im öffentlichen Raum. Straße, Flipperhallen, Kneipen. Das hatte den Hintergrund, dass über die Auseinandersetzung, über den Narzissmus, die mit dem Vater nicht weiterführten, sondern nur in Explosionen mündeten, dass ich aufhörte, mit dem zu reden. Ich habe nach 14, 15, 16 mit ihm keine Diskussion mehr darüber gehabt, weil das vollkommen sinnlos war. Das Sprechen ging über in Freundesgruppen, Schülergruppen. Ich habe nur mit Gleichaltrigen gesprochen. Und das hielt auch an auf der Universität mit gleichaltrigen Studenten. Einige Professoren, mit denen musste man reden, aber die waren einem zum Teil auch dubios. Und ich fand sie auch nicht besonders gut, literarisch, was die eigenen Diskussionen in den Gruppen unter uns anging. Ne, wir kannten zum Beispiel Sachen wie Henry Miller, wir kannten die französischen Absurden. Die Lehrer hatten davon keine Ahnung. Sie hatten auch vom Kino keine Ahnung, in dem wir dauernd steckten. Es blieb also sehr beschränkt auf Sprechen unter Gleichaltrigen. Und heute würde ich sagen, das war eine Art von Exil. Wir waren nicht nur aus Ostpreußen Vertriebene, also sozusagen exiliert im eigenen Land, ne, von Ostpreußen nach Schleswig-Holstein, exiliert auch von der älteren Generation, mit der man nicht reden konnte. Und die Auswege davon waren überwiegend Literatur, Kino und Musik.
Es war ja die Zeit der 60er, der aufkeimenden Studentenbewegung, der antiautoritären Dissidenz. Waren Sie denn da sofort dabei?
Ich bin 62, Wintersemester 62, 63 auf die Uni. Und ganz schnell unzufrieden mit den germanistischen Seminaren über einen Freund, der sich als Schauspieler fühlte und Sänger, bei der Studentenbühne gelandet, bei der Kieler Studentenbühne. Das war der Hauptstudienort. Das ist natürlich auch politisch eine Sorte von Bohème-Leben. Also nicht gezielt auf, ich will jetzt irgendwas werden mit dem Studium. Das hatten wir überhaupt nicht im Kopf. Nicht, so im Hinterkopf, ja, ich studiere das, weil ich mal Lehrer werden will. Das war schon vorhanden. Das hat sich im Laufe des Studiums auch verstärkt. Vor allen Dingen auch, weil ich natürlich über das, was ich inzwischen wusste und mitbekommen hatte, über den Narzissmus, als eine Aufgabe empfand, etwas dagegen zu tun. Ob man das künstlerisch macht oder als Lehrer oder so, das war schon der Plan. Aber das war nicht so, ich studiere jetzt schnell, um in diesen Beruf zu kommen, sondern im Gegenteil. Das war völlig egal. Und wir hatten damals ja auch tatsächlich Zeit zu studieren. Man nahm sich also Zeit, Leute kennenzulernen, Beziehungen zu entwickeln, ein Kunstverständnis zu entwickeln, permanent die Diskussionen in den Kneipen. Es wurde zwar auch über Fußball geredet, aber überwiegend über, wir haben bis nachts um drei in der Kneipe gesessen und über Kafka diskutiert und fühlten uns absolut den universitären Professoren überlegen.
Herr Develet, das muss bei denen auch angekommen sein. Ein Professor am Germanistischen Seminar in Freiburg hat Ihnen damals eine ungezügelte Intelligenz attestiert und das muss auf ihn bedrohlich gewirkt haben. Das heißt, heute würde man sagen, Sie wurden an der Uni mehr oder weniger gecancelt. Ihnen wurde die akademische Laufbahn verwehrt. Das muss sich ja damals sehr schmerzhaft angefühlt haben. Aber würden Sie im Rückblick sagen, das war ein biografischer Glücksfall?
Ja, ein biografischer Glücksfall war das auch. Und es hat sich auch nicht so schmerzhaft angefühlt. Also gecancelt kann man auch nicht sagen. Denn diese Äußerung von diesem Professor stammt, ist eine Äußerung zu meiner Dissertation. Die war ja erst 1977 fertig. Ich habe ja nachdem das Studium nicht fertig gemacht, weil ich wusste, Lehrer kann ich nicht mehr werden, weil die Berufsverbote und Verfassungsschutz, da stand alles da. Dann habe ich das abgebrochen und habe in 3 Jahre als freier Mitarbeiter im Südwestfunk gearbeitet. Bis ich die Dissertation anfing, 72 bis 77, hing zusammen damit, dass meine Frau und ich ein Kind wollten. Und sie hat das 72 geboren. Und hatte gerade eine Stelle in der Klinik bekommen, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das war klar, dass sie die nicht aufgeben würde mit dem Kind. Das war der Beschluss, dann ich bleibe zu Hause, gehe aus dem Radio und schreibe diese Arbeit, wofür ich ein Stipendium bekommen hatte in dem Moment. Und am Ende davon, 1977, kam diese Äußerung von diesem Herrn Kaiser über diese ungezügelte Intelligenz. Das hatte den Hintergrund, die fürchteten mich nicht einfach intellektuell, sondern ich war Teil des SDS in der Universität gewesen.
Sozialistischer Deutscher Studentenbund.
Und 1967 eingetreten nach der Ermordung von Benno Ohnesorg und war 3 Jahre, was man heute Aktivist nennt, in der Universität. Und unser Hauptziel war das Studium zu ändern. Nicht jetzt die Revolution in der Bundesrepublik, sondern wie arbeitet man in Gruppen? Wie löst man die Einzelkonkurrenz auf? Wie macht man dieses blöde Vorlesungsformat weg, wo die Studenten morgens drin sitzen und rumblicken, welche Mädchen und umgekehrt ihnen gefallen, kaum zuhören, dösen und der hat da vorne sein Vorlesungsfest. Wir wollten das alles ändern. Und als ich die Dissertation fertig hatte, die wurde ja nicht bekämpft, die wurde mit Summa Cum Laude angenommen. Aber ich auf Anraten meines Doktorvaters bewarb ich mich auf eine Vertretungsstelle für eine Mittelbaufrau, die in Schwangerschaftsurlaub ging und sagte, eigentlich von deiner Arbeit her steht dir diese Stelle zu. Das wäre das Normale in so einem Institut, bewirb dich da mal. Dann lehnte mich die Kommission ab, aber das habe ich nicht anders erwartet. Da waren drei Professoren drin, die, ich sag mal, vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht auch nicht übertrieben, die hassten mich. Aber als das Buch sich gut verkaufte, merkte ich, es kommt eine gewisse Menge Geld rein und mit dem, was meine Frau hat zusammen aus der Klinik, können wir damit leben mit dem Kind und dann, ich werde dann eben Schriftsteller. Und das würde ich dann schon sagen, war der biografische Glücksfall, denn dass ich das gemacht habe und geworden bin, dann auch mit dem zweiten Kind zu Hause geblieben. Später, ich war 20 Jahre Hausmann, vormittags Autor, Schreiber, abmittags Hausmann gekocht, nachmittags kam meine Frau zurück, Halbtagsstelle, Kinder geteilt, ich konnte dann in die UB oder mit den Kindern ins Schwimmbad und solche Sachen. Das hat 20 Jahre prima funktioniert und daran bedauere ich überhaupt nichts. Im Gegenteil, das finde ich prima. Ein einziger Nachteil dabei, es gibt so gut wie keine Rente.
Also müssen Sie weitermachen, Herr Thebeleit.
So ist es.
Sie sind jetzt 79 Jahre alt und man muss sagen, die Widerstände hören trotzdem nicht auf. Als nämlich bekannt wurde, dass Sie in diesem Jahr mit dem renommierten Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt geehrt werden, da gab es sofort Stimmen, die riefen: Skandal, ausgerechnet Thebeleit, einer der führenden Adorno-Kritiker, der Adorno einen Rechthaber-Gestus unterstellt. Klären Sie uns doch mal auf, was ist Ihr Verhältnis zu Adorno?
Ja, das Verhältnis zu Adorno, das einige dieser Kritiker ansprechen mit einem Stichwort, das ich auch tatsächlich gebraucht habe. Es ist ja unbezweifelbar, dass, wenn man Adorno liest, dass da sprachlich, intellektuell ein sehr starker Dominanzgestus drinsteckt. Weswegen viele Leute ja auch gar nicht aushalten, ihn länger zu lesen, abgesehen von der intellektuellen Komplexität. Ich denke, auch Adorno selber hätte sowas nicht bestritten, sondern hat diesen Autoritätsgestus für sich, glaube ich, auch als angemessen empfunden. Ich hatte aber schon Anfang des Unistudiums, bin ich in ein Heidegger-Seminar geraten, ohne den zu kennen. Das hieß vom Wesen des Grundes und stieß da auf diese Heidegger-Sprache, die ich für mich unmöglich fand und ein merkwürdiges Deutsch-Gedrechsle, das für mich keine deutsche intellektuelle Sprache war, und wurde dann aufmerksam gemacht, dass es dieses Büchlein gab, Jargon der Eigentlichkeit. Und das war von Herrn Theodor W. Adorno und das habe ich gelesen und das habe ich wirklich durchgelesen von vorne bis hinten. Und das war das Erste, was Adorno mir tat. Er heilte mich von Heidegger und dieser Sorte Pseudophilosophie, die ich immer noch so nenne, dieses merkwürdige Geschichte von Ruf und Anruf und Bindung und was da alles drinsteckt. Lauter Begriffe, die von denen Adorno entwickelte. Das war für mich ganz entscheidend. In dieser Sprache kann man eigentlich gar nicht philosophisch denken. Er sprach Heidegger das philosophische Denken überhaupt ab. Nicht nur, dass es eine Richtung war, die er nicht mochte oder so, sondern das, was Dialektik ist, kritische Theorie. Davon ist Heidegger in jeder Hinsicht das Gegenteil. Adorno war zuerst für mich eine Sorte intellektueller Arzt in dieser Heilung gegenüber bestimmten Sorten philosophischen, nicht philosophischen Denkens. Dann sah ich mir an, wann der geboren war, 1903, 2 Jahre jünger als mein Vater, 1901 geboren. Das war sozusagen der erste Erwachsene über die Uniprofessoren, die ich bis dahin kennengelernt hatte, hinaus, den ich nicht nur ernst nahm, sondern auch weiterlas. Nächste war, warum überhaupt Philosophie? Noch das Lernen, dass alle systematische Philosophie nicht mehr geht, weil sie einen Totalitaritätsanspruch hat, systematischen Anspruch hat. Das geht nicht, nachdem alles Totalitäre, was wir haben in der Welt, durch Auschwitz infiziert und durch die Nazis, ein schlechtes Totalitäres ist. Jede Gesamtheit ist in ihrer Gesamtheit negativ. Man kann sich nur davon absetzen in kritisch-dialektischen Schritten. Und das ist mir eine selbstverständliche Denkfigur geworden, ohne dass ich jemand wurde, der jetzt permanent dauernd Adorno zitiert. Es ist ja sowieso nicht so, also Leute, die immer ihre Lehrer nachbeten, das hat ja was Albernes.
Ich möchte trotzdem kurz mal Adorno zitieren, wenn er in den Minima Moralia schreibt, eine emanzipierte Gesellschaft sei eine, in der es möglich sei, ohne Angst verschieden sein zu können. Würden Sie ihm da zustimmen? Würden Sie sagen, ja, genau das ist das Ziel?
Ja, genau das ist das Ziel. Genau das ist unser politisches Ziel gewesen. Alle diese politischen Ziele, die wir hatten, Bekämpfung der Barbarei, Herstellung wirklicher Gleichheit, nicht? Dieses Einsehen, was in Dialektik der Aufklärung dahinter steht, wobei sich Adorno da auch oft auf Freud beruft, der auch gesehen hätte, das Antizivilisatorische, das in der Barbarei der Nazis mündet und in der Judenermordung, ist in unserer Zivilisation selber angelegt. Und das war für mich der Eingang auch in dieses Thema Erforschung der Gewalt. Wer produziert denn die Gewalt in unserer Gesellschaft? Das sind nicht einfach nur prügelnde Eltern, das sind auch die Arbeitsverhältnisse, es sind die Verkehrsverhältnisse, Wohnverhältnisse, die ganzen Beziehungen untereinander sind ja alle angefüllt mit einem bestimmten Punkt von Gewalt. Und wie bekämpft man die? Wie zivilisiert man die? Also das ist sozusagen meine Lebensarbeit gewesen und bis jetzt, und die ist bei mir ganz direkt abgeleitet aus Adorno-Lektüre.
In der Begründung der Jury des Theodor W. Adorno-Preises, da heißt es, ihr Werk handle von den dunkelsten Seiten der Menschheit. Man könnte aber auch sagen, es handelt von den dunkelsten Seiten der Männlichkeit. Unsere Geschichte sei eine Abfolge männlichen Gewaltverhaltens, haben Sie vor kurzem geschrieben. Sind Männer schuld am Bösen in der Welt?
Ja.
Warum?
Schlicht und einfach. Weil ab etwa 12.000 vor unserer Zeit, ne, in der Sesshaftwerdung der bis dahin Jäger- und Sammlergruppen in dem Gebiet heutiges Irak, Syrien, Türkei, sogenannter fruchtbarer Halbmond, dort sind ja die ersten sesshaften Siedlungen, aus denen unsere Kultur dann hervorgeht, stammt. Da fängt mit der Sesshaftwerdung alles Mögliche an. Zum Beispiel, wem Land gehört, Landbesitz. Die Jäger- und Sammlergruppen hatten keinen Landbesitz. Die bewegten sich Nomaden nach hier, da, dort, dort. Aber mit Sesshaftwerdung gibt es Besitz. Mit Sesshaftwerdung entwickeln sich Familien. Mit Sesshaftwerdung entwickelt sich das, was wir heute zu Recht Patriarchat nennen. Das gibt es in der Weise bei den vorhergehenden verschiedenen, das sind ja auch Millionen Jahre schon vorher, von menschlichen Bevölkerungsgruppen, Homo sapiens, nicht. Das entsteht da. Und da entsteht, das habe ich in meinem letzten Buch dann entwickelt, das ich dann Technologiegeschichte nenne, unserer Kultur, entstehen bestimmte Verfahren wie Züchtung, Haustierdomestikation, Umgang mit Getreide, Wildgetreide, was lässt sich besser anbauen, was nicht. Man macht Selektion, man selektiert die Tiere. Und das geht weiter in der Metallschmelze. Da lernt man das, und das passiert nur in ganz wenigen Kulturen auf der Welt, hauptsächlich in dieser, dass man lernt, Erze zu schmelzen. Da schmilzt was raus und dann bleiben Schlacken übrig. Und dann lernt man das zu legieren und das werden Bronzen. Und die ganze Bronzezeit heißt diese Zeit ja nicht umsonst, denn etwa nach 2500 vor unserer Zeit, die dominiert wird von einer Kultur, die Metalle hat. Und das werden zunehmend, bei Metall ist schon klar, der Bergbau geht an Männer über. Mit der Sesshaftwerdung war das so, dass die kriegerischen Aktionen an Männer übergingen. Die Frauen wurden mehr auf den inneren Bereich, Haus, Ernte, Kinder, Klamottenherstellung, Weben und so weiter festgelegt. Alles, was nach außen passierte, machten Männer. Und aus dieser sesshaft werdenden Gruppen entstehen Konkurrenzen. Und die führen zu Sorten von kriegerischen Auseinandersetzungen. Krieg im heutigen Verständnis gibt es erst ab da. Wenn sich früher mal Gruppen bekämpft haben, das gab das auch. Es gibt auch von vorher nachgewiesene eingeschlagene Schädel. Es gibt keine Massengräber. Es gibt keine Schlachtfelder. Die gibt es erst nach der Sesshaftwerdung. 7000 vor, glaube ich, sind die ersten großen, was dann später auf Troja führt, Homer, die Griechen. Die Griechen sind einwandernde Indogermanen aus dem vorderindischen Raum, die das, was wir heute Griechenland nennen, dann bevölkern, besiedeln. Das sind Überfälle. Das sind Männer auf Pferden, die da ankommen in Gebiete, die keine Pferde haben. Und was machen einwandernde Männer als erstes? Sie machen neue Bevölkerung. Das heißt, sie nehmen die Frauen, die da sind, primär auf dem Weg der Vergewaltigung. Ne? So dass ich in dem letzten Buch sage, im Vorwort, Grundlage unserer heutigen Kultur, wo die Leute immer sagen, wunderbar, die alten Griechen und so, die Sprache, da kommt das alles her. Ja, da kommt auch Me Too kommt auch daher. Der selbstverständliche Übergriff einwandernder männlicher Population auf Frauen, die dort sind, soweit sie nicht flüchten. Die Männer flüchten meistens, weil sie umgebracht würden. Oder sie passen sich an oder werden vorübergehend Sklaven. Und das ist ein Prozess, der seit spätestens 2000 vor unserer Zeit permanent läuft, über den Kolonialismus dann. Auch da wird mit diesen Verfahren gearbeitet.
Herr Develet, die These, Männer seien schuld am Bösen in der Welt, deckt sich das denn mit der Wirklichkeit? Was ist denn mit den Frauen? Was ist mit Beate Zschäpe? Haben Frauen nicht genauso rassistische und antisemitische Einstellungen wie Männer?
Nur Sie wissen selber ja mit Ihrer Frage, haben Sie schon beantwortet. Genauso ist vollkommener Unfug. Ne? Dass es auch gewalttätige Frauen gibt, wird kein Mensch bestreiten. Aber dass es eine gewalttätige Frauenkultur auf der Welt gibt, wie diese kolonisierende, überfallende Männerkultur, die dann ab 1500 rum mit Schiffen die ganze Welt erobert, im Hintergrund die ganze Technologie, die sie entwickelt haben, davon waren die Frauen ausgeschlossen. Auf Schiffen gibt es doch keine Frauen. Unsere ganze Kultur basiert auf über 1000 Jahren Seeräuberei. Mit Einfall in andere Länder, Tötung von denen, Unterdrückung von denen, mit Hilfe der Religion zu behaupten, das seien keine Menschen, wie es von den Indios behauptet wurde in Südamerika von den Spaniern. Damit haben Frauen überhaupt nichts zu tun. Aber das ist die Zentralerlaubnis für Männer auf der Welt, sich in der Weise zu verhalten. Also ein ganz schlichter, klarer Satz, das Böse in der Welt kommt von bewaffneten Männern.
Ihr Buch Männerfantasien ist 1977 erschienen. Sie haben es schon erwähnt, es gilt als Meilenstein der Gewalt- und Männlichkeitsforschung. Da geht es um eine bestimmte Gruppe von Gewalttätern, sogenannte Freikorpssoldaten, also Männer, die während der revolutionären Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland Aufstände von Arbeitern und Sozialisten niederschlugen. Vorbereiter des Faschismus. Sie entwickeln da den Begriff vom soldatischen Mann. Was ist das für einer? Was tut der? Wie tickt der?
Der soldatische Mann ist genau diese Figur, die ein gesellschaftliches Erlaubnis zur Gewalt hat, zur Gewaltausübung. Das, was die Freikorpssoldaten 1920 angefangen, gegenüber der sozialistischen Revolution in Deutschland tun. Aber später nennen sie sich die ersten Soldaten des Dritten Reiches. Dann wäre es für mich einfach gewesen zu sagen in meiner Arbeit, ich nenne die jetzt Faschisten, die sie später geworden sind. Mir ist aber dabei klar geworden, dass das, was der Faschismus heißt nach 1933, etwas Älteres ist, viel Älteres. Fand Unterstützung in einem Satz von Walter Benjamin. Der Faschismus ist nicht ein Produkt der Nazis, der Faschismus ist auch nicht ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Der Faschismus ist ein Produkt aller Jahrhunderte, womit er genau das anspricht, was ich eben entwickelt habe als Grundgeschichte durch unsere Kultur. Diese Sorte Männergewalt, die das dominiert. Und jetzt aber soldatischer Mann. Ich habe ja zwei weitere Begriffe, die ich dazu entwickle, die aus der Psychoanalyse kommen. Und zwar, man kann diese Mordtexte, ihre Selbstdarstellung, Sie haben ja lustvoll das beschrieben. In Männerfantasien beschreibe ich diese Männergewalt als Lustmord, nicht einfach nur als Gewaltausübung, sondern die haben Spaß daran. Und das haben sie selbst dargelegt. Ich benutze ja nur Zitate, ich erfinde ja nichts, sondern nur Sachen aus deren Schriften. Und da kam die entscheidende Hilfe über Arbeit meiner Frau in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik in Freiburg, die ständig sich ja weiterbildeten und Seminare machten. und die stießen auf Margit Mahler, die gerade übersetzt war mit ihrem Buch Symbiose und Individuation, Kinderpsychoanalytikerin, und stellte da fest, was die an bestimmten gewaltausübenden kranken Kindern, sogenannten psychotischen Kindern damals beschreibt, das ähnelt doch sehr dem, was deine Soldaten, über die du da arbeitest, anrichten.
Das heißt, die sind krank?
Natürlich, ja, dass sie krank sind, das ist immer klar. Zerstörende Gewalt gegenüber anderen kann nicht gesund sein. Besonders eine, die sich in der Familie, kann man es vielleicht noch begründen, dass ein Vater sagt, das ist Erziehung. Das kann man im öffentlichen Raum nicht, wenn man losmarschiert und ermordet mit Lust Gruppen von Leuten, die einem politisch nicht passen. Natürlich ist das krank. Aber krank in welcher Weise? Und wie kommt das zustande? Und dann habe ich mir das genau angeguckt, was die Frau Mahler da schrieb, und kam auf zwei Begriffe, die genau für mich das bezeichneten, was bei diesen Männern passiert, diesen Soldaten passiert. Also Begriffe wie Entdifferenzierung und Entlebendigen. Ja, die wollen alles totstellen, was in sie eindringt, angeblich was sie stört. Und sie machen eine totale Entdifferenzierung der Welt. Wir sind richtig, was wir machen, und wir verteidigen hier das Vaterland und die Nation, und alle anderen, die dagegen sind, sind falsch. Und wir haben das Recht, nicht nur die zu bekämpfen, sondern auch die zu töten. Und ja, wer kommt auf sowas? Dann entscheidend fiel mir natürlich an deren Texten auf, in deren Zentrum steht ja Angst. Die fühlen sich zwar überlegen und behaupten das, aber die sind angefüllt von Ängsten. Wenn man sieht, wie sie die Gruppen von streikenden Arbeitern beschreiben. Die stehen da zum Beispiel vor einem Werkstor und lassen niemanden rein, weil Streik ist. Jetzt kriegen diese militärischen Gruppen den Auftrag, sie sollen die beseitigen, damit die Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Denn nähern sie sich denen, oder die Demonstranten nähern sich auch ihnen, die schreiben dann nicht, ja, wir standen hier vor der Aufgabe, diese Linksaufständler zur Ordnung zu rufen etc., die Werkstore zu öffnen. Nein, die schreiben, der Schleim der Republik kroch auf uns zu, erreichte uns schon bis zur Unterlippe. Wir drohten da drin zu versinken, verschlungen zu werden. Alle diese Texte sind strukturiert von solchen Ängsten. Und dann habe ich angefangen, einfach neue Begriffscluster zu bilden und das zu sammeln. Brei, Schleim, Sumpf. Und dann stellt sich raus, Sumpf wird verbunden mit Weiblichkeit, mit Frauen. Dieser ganze Schleim der Republik ist für sie dann auch weiblich, weiblicher Unterkörper, ist besonders, wo es erotisch wird, verbunden mit jüdisch. Die Juden haben eine falsche Sexualität, die vergiften das deutsche Blut. Und dann kommt dazu, als nächster Schritt, Kommunismus. Sie machen dieses Schleim der Republik, verschlingende Weiblichkeit, verschlingendes Judentum, verschlingender Bolschewismus. Diese Linie, und das ist alles Ausdruck von Angst. Und der nächste Schritt, wie kommt die Angst in diese rein?
Herr Tewelitz, Sie haben sich viel mit den rechtsterroristischen Attentätern, den islamistischen Attentätern von heute beschäftigt. Sind das die soldatischen Männer der Gegenwart?
Die heutigen, die wir haben, sind mit Sicherheit die soldatischen Männer der Gegenwart. Es bewährt sich natürlich nicht immer einfach von Faschisten zu reden, sondern wir finden diese Sachen ja an vielen, diese Gewaltverhältnisse in vielen Regionen der Welt, ob Südamerika, Niederschlagung von Revolutionen durch die jeweiligen Juntas, in Indonesien, Zentralafrika, Kongo etc. etc. Im Bosnischen Krieg, im jugoslawischen Zerfallkrieg auch. Der Unterschied ist zu den heutigen, dass die Männer, von denen ich schreibe, die wurden über 1918, 1919, die wurden im Militär, man kann nicht sagen sozialisiert, sondern neu geboren. Das war ja das Ziel im Wilhelminismus. Der Mann wird neu geboren im Militär. Zweite Geburt.
Aber das heißt, auch der Attentäter von heute, Anders Breivik, der auf der Insel Utøya vor 10 Jahren Dutzende Menschen getötet hat, der handelt nicht in erster Linie aus Ideologie, aus einer Überzeugung heraus, sondern aus Lust am Töten?
Aus Lust am Töten. Aber ich will einen Punkt nicht überspringen. Diese Männer, die das Militär dann als Befreiung empfunden haben, die sind da reingekommen mit mehr oder weniger zerstörten Körpern aus ihrer frühen Kindheit, sei es Prügel, sei es andere Vernachlässigungen. Und dafür ist die Psychoanalyse, die Kinderpsychoanalyse so wichtig, dass man darüber begreift, was Margit Mahler sagt, sie entwickeln keine libidinöse Besetzung ihrer Außengrenzen. Der ängstliche Körper zieht seine Energie nach innen und wird damit angefüllt von inneren Ängsten. Der glücklicher behandelte Körper nimmt seine Außenhaut zur Entwicklung von Beziehungen zu anderen. Das kriegen diese Leute nicht hin. Sie sind also in einer angstvollen Isolation, besetzt von inneren Ängsten. Und daraus hilft der Drill ihnen raus, indem ihnen eine äußere Körpergrenze antrainiert wird, die ich körperliches Muskel-Ich genannt habe. Wilhelm Reich, Panzer. Dieser Panzer nach außen, mit dem werden sie dann lebensfähig, mit dem werden sie fähig, einen Staat zu übernehmen, wie dann die Nazis. Sonst würden sie alle als Kranke in der Psychiatrie landen, als sogenannte Psychotiker. Das Militär macht sie tatsächlich überlebensfähig in der Weise. Und wenn wir den Sprung zu Anders Breivik machen, der hat dieses Militär nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Breivik ist der Anti-Islamist, ne? Der hat die Angst, dass Europa muslimisch wird. Und zwar zuerst Norwegen. Der sieht in Norwegen zu viele Pakistani oder andere rumlaufen, war zwar auch mal mit welchen befreundet, aber das hört irgendwann auf. Warum genau, das weiß man nicht genau. Man weiß bei dem Einzelattentäter, den heutigen, immer nie genau, ab welchem Punkt sie sich entschließen zu töten. Aber der Entschluss zu töten, der ist entscheidend für alle. Das haben alle Untersuchungen ergeben. Es gibt also den sogenannten Amokläufer, das ist eine Erfindung der Presse, die nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Es sind fast immer geplante Taten und lang vorbereitete Taten, das Besorgen der Waffen. Und Breivik geht aufs Land, 3 Jahre auf dem Bauernhof, sammelt nach und nach Sprengstoff, dass es nicht auffällt. In verschiedenen Apotheken besorgt er sich die Sachen, die Waffen besorgt er sich, trainiert. Er geht in die Muckibude, hat nicht das Militär, sondern er drillt sich diesen Körper an, indem er am Tag vor dem Attentat, schreibt er in sein Tagebuch, und ich habe 5 Kilo zugelegt. Ne? Und das heißt Muskelmasse. Ne? Der trainiert sich diese Muskelmasse an. Ich bin so fit wie nie, um dieses Attentat durchführen zu können. Nämlich 69 Leute zu erledigen in einer halben Stunde, hat sich ja bepackt mit Waffen, mit einem Gewehr etc. Das ist ein ungeheurer, körperlicher, Superakt, den er da vollbringt. Aber genau geplant und vorgedacht. Und der Punkt ist auch, glaube ich, entscheidend für nicht jeder rechte Denker, der rechts denkt oder so. Es ist notwendig ein Attentäter oder ein Gewaltmensch. Aber die, die es werden, die fällen den Beschluss.
Das ist eine interessante Frage, weil als Sie die Männerfantasien geschrieben haben, da war eine Sie drängende Frage, wie viel an der störerischen, destruktiven, von meinem prügelnden Vater steckt eigentlich in mir selbst. Es war eine Introspektion. Die Frage begleitet mich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich Ihre Bücher lese, nämlich so ein Gewalttäter, steckt der auch in mir? Dazu, Zitat Teveleit, das Morden und Massenmorden gehört zum ganz normalen Manntyp dazu. Immer dort, wo die Schleusen geöffnet sind. Welche Schleusen müssen sich da öffnen?
Es müssen die Schleusen geöffnet werden, dass das in einer bestimmten Weise erlaubt ist. Für die Soldaten ist das relativ klar. Wenn der Kommandeur sagt oder der Oberkommandeur oder der Staatschef oder der Kaiser, ihr dürft da, ne, geht jetzt in die rein, wie Hitler sagt, beseitigt das Ungeziefer im Osten. Das ist eine klare Erlaubnis. Das befreit diese Leute natürlich, diese Schleusenöffnung. Breivik, mein letztes Buch, das ich dazu geschrieben habe, wo ich das noch ausgeweitet habe, heißt ja Das Lachen der Täter. Breivik, der bei seinem Killing auf Utøya, der lacht. Der geht auf die Leute, die schon am Boden liegen, mit dem Kopfschuss zu und schießt von dicht nochmal rein und lacht dabei. Und dieses von dicht, das habe ich in Männerfantasien genau beschrieben, dieser Mann erfährt eine Befriedigung, wenn das, was er tötet, vor ihm liegt als blutige Masse. Das entspricht, sage ich, dem, was er in seinem Innern empfindet. Durcheinander von Gefühlen, von inneren Organen, keine Ahnung, zugespitzt, sein Inneres besteht aus Blut und Scheiße. Sie sind erst zufrieden, sie das angerichtet haben, in dem Moment empfinden sie eine Sorte von Freiheit. Und das drückt sich bei ihnen meistens aus in Gelächter. In diesem wahnwitzigen Gelächter des Töters im Angesicht seiner Opfer. Und deswegen haben sie auch nicht das geringste Mitgefühl mit denen, weil was ihnen passiert ist, sie stoßen durch zu einem Gefühl eigener Freiheit, dass sie in dem Moment lieben. Die Opfer sind, vielleicht können sie am nächsten Tag drüber nachdenken, dass sie vielleicht wem was getan haben. Im Moment des Lustmords empfinden sie das nicht. Und das gilt bis hin zu Breivik. Und das gilt hin, ich habe ganz viele solche Fälle im Lachen der Täter versammelt, verteilt über leider fast die ganze Welt, wo bestimmte Männergruppen, wenn ihnen das erlaubt ist, wenn die Schleusen geöffnet werden, mit ihrer eigenen Kaputtheit so umgehen, dass sie diese Sorte von Morden anrichten.
Make love, not war. Mit dem alten Leitspruch von 68, da beenden Sie das Nachwort zur Neuauflage der Männerfantasien. Das klingt ganz einfach, gewaltfrei leben. Warum ist das trotzdem so schwer?
Ich glaube, dass es nicht so wahnsinnig schwer tatsächlich ist, wenn man ein bisschen Glück hat. Und zu dem Glück muss man natürlich auch ein bisschen was tun. Also wer das Glück, sagen wir mal so, das Glück sind Beziehungen. Einer der wenigen Zentralsätze meiner Frau, die nicht immer mit theoretischen Sätzen um sich wirft, ist, Männer werden zivilisiert durch Frauen. Und das stimmt. Man muss dieses Glück haben, dass man jemanden trifft, der einem aus dieser isolierten männlichen Körperlichkeit heraushilft, ne, dass diese Soldaten nicht fähig waren zu Beziehungen nach einer bestimmten Menge Prügel und Zurichtung, ne, habe ich erwähnt. Das ist auch so. Man wird in einer bestimmten Weise beziehungsunfähig, wenn man diesen Panzer sich antrainiert hat und der ja auch gegen das eigene Innere geht, der das eigene Innere, vor dem man Angst hat, in Zaum hält, genauso wie das Äußere. Und das kann man bei den heutigen Neonazis und in ihren Äußerungen, in ihren Klamotten und wie manche mit Motorrädern umgehen, wie die Soldaten mit dem MG umgegangen sind. Das sind Körperverlängerungen, die ihnen helfen. Das kann man alles sehr gut zeigen. Und bei denen, die heute aussteigen aus Neonazi-Gruppen, kann man fast immer zeigen, dass es eine Freundin ist, die irgendwas nicht mehr mitmachen will, in diesen Gruppenkram, bestimmte Übungen im Wald etc. beim Tanzen, die jemanden da rausbringt. Und wenn ein bestimmtes Vertrauen aufgebaut ist, das ist natürlich die Voraussetzung. Kein Mensch öffnet sich gegenüber jemandem, zu dem er oder sie nicht vertrauen, ein bestimmtes Vertrauen hat. Das ist Voraussetzung. Wenn das mal passiert ist, dann können sich auch Leute ändern. Da kann sich im Prinzip auch ein Gewalttäter ändern. Aber er schafft das nie alleine. Und er schafft das nie, wenn er in der Gruppe bleibt, die ihn ja gerade darin stützt. Er schafft das nur durch Einzelne oder meinetwegen auch eine Gruppe, die anders ist, die jemanden da rausbringt. Und das stärkste Mittel, den Körper zu verändern, ist Auflösung der Körpergrenzen. Und wo geschieht die am intensivsten und zuerst in Liebesbeziehungen? Manche erleben das mehr oder nur über Musik. Sehr viele erleben es über Drogen. Ne? Drogen sind auf dieser Ebene, ne, vernünftig gebraucht und oft beschrieben. Natürlich ein Mittel, ne, Körperpanzerung zu überwinden und da rauszukommen. Alle diese Stoffe, die ja oft auch körpereigene Stoffe sind, das ist ja ganz wichtig, lockern erstmal was, lösen was auf. Und Lockerung, Auflösung, Lösung von Körpergrenzen. Und in solchen Beziehungen kriegt man einen neuen Körper. Also ich behaupte das steif und fest, dass die Zellen des Körpers andere werden. Sowohl durch Liebesverhältnisse, wie wenn man sich 3 Jahre auf eine Musik wie Jimi Hendrix einlässt, hat man danach einen anderen Körper. Für den dieser Satz Make Love Not War überhaupt nichts Kompliziertes hat, sondern was ganz Selbstverständliches ist.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, man müsse versuchen, unfaschistisch zu leben?
Ja. Es reicht nicht, antifaschistisch zu leben. Das kennen wir ja aus Antifa-Gruppen, die oft die Auseinandersetzung mit Neonazi-Gruppen suchen, die notwendig auf Gewalt rauslaufen. Wo meine Empfehlung immer wäre, nein, geht denen doch aus dem Weg. Macht ein anderes Leben. Die Welt macht ihr besser, indem ihr eure Umgebung verbessert. Da, wo ihr lebt, möglichst freundliche Verhältnisse mit Nachbarn, gegenüber, mit wem man sonst zu tun hat, nicht immer gleich explodieren. Das kann man ja lernen. Wenn cholerische Leute explodieren jeden Tag dreimal. Wenn sie eine Hilfe kriegen, vielleicht nur einmal. Oder vielleicht nur noch einmal in der Woche. Oder noch einmal im Monat. Das kann auch weitgehend verschwinden. Das ist unfaschistisch leben. Und dazu braucht man nicht unbedingt antifaschistische Ideologien studieren, sondern einfach eine Beziehungsfreundlichkeit entwickeln mit den Leuten, mit denen man zu tun hat. Das ist das Beste, was man tun kann.
Herr Thebeleit, vielen Dank für das freundliche Gespräch.
Ich danke auch sehr.